Als Teenager beschäftige ich mich stark mit dem Tod. Ganz einfach, weil jeder Mensch kann jederzeit sterben. Das ist nicht nur etwas für alte Leute. Und ihr habt ja eine Predigtreihe gehabt. Ihr seht das hier eingeblendet über das Thema Zeit und Ewigkeit. Und ich habe mich damals gefragt, was kommt nach dem Tod? Ist einfach alles aus und vorbei? Oder geht es nach dem Tod weiter? Und das war für mich eine ganz entscheidende Frage. Letztendlich hat sie mich als 15-, 16-Jähriger zu Gott geführt. Weil ich plötzlich erkannt habe, nach dem Tod geht es weiter. Und es ist entscheidend, wie wir auf dieser Erde leben. Und ich glaube, der Psalm 90, den wir uns heute zusammen anschauen möchten, ist ein Augenöffner, wenn es um das Leben und den Tod geht. Der Psalm 90 strotzt nur so von Weisheit und praktischer Anleitung für das Leben und auch für den Tod. Und im Angesicht des Todes erleben wir Menschen unsere Begrenztheit. Und wir merken, wir sind endlich, wir leben nicht ewig auf dieser Welt. Und in der Geschichte der Menschheit protestiert der Mensch, seit es Menschen gibt, gegen den Tod. Ich denke da zum Beispiel an die moderne Medizin. Ich habe vor 2 Wochen etwas gelesen. Man forscht heute an einer Pille, an einem Medikament, das unsere Zellen wieder jung macht. Also ich bin dann ein alter Knacker, aber habe junge Zellen in mir und das lässt mich bedeutend länger leben. Man spricht sogar, man möchte ein Medikament schaffen, dass wir ewig leben können. Da forscht man dran, da investiert man Millionen. Ich finde das ein Wahnsinn. Unsterblichkeit, der Wunsch mancher Menschen. Gut vorbereitet für die letzte Reise, um das soll es gehen. Und der Psalm 90, das ist eine Berg- und Talfahrt. Wir fangen ganz oben an auf dem Berg und dann gehen wir so schrittweise ins Tal runter. In die menschlichen Abgründe, sage ich mal, in die Tiefen des menschlichen Denkens und Seins. Und dann steigen wir wieder auf, eben wieder auf den Berg in die Höhe. Wir schauen uns zuerst die ersten 2 Verse an. Da heißt es, ein Gebet von Mose, dem Mann Gottes. Das ist interessant, das ist der älteste Psalm, den wir in der Bibel haben. Mose hat diesen Psalm geschrieben. Nicht David oder so, viel früher, Mose. Herr, eine Zuflucht bist du gewesen, wo man sicher wohnen kann. Du warst es für uns durch alle Generationen. Ehe die Berge geboren wurden, ehe du die Erde mit ihren Lebensräumen hervorbrachtest, da warst du, Gott, schon da von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das Erste, was hier auffällt, ist, Gott spricht, oder der Mose spricht Gott per Du an. Also wenn man per Du ist, dann hat man in der Regel eine Beziehung. Mose hatte mit Gott eine Beziehung. Und dieser Gott war ein Gott, wo man sicher sein konnte. Das haben schon die Generationen vor Mose erlebt und auch Mose. Ein Gott, wo man Sicherheit erlebt. Und Mose hat ja auch schwierige Zeiten erlebt und in diesen Zeiten hat er Gottes Sicherheit erlebt. Und er spricht ihn an mit Adonai, Herr. Und Adonai bedeutet Allmächtiger. Also der Gott der Bibel ist nicht einfach ein Götze, sondern ist der allmächtige Gott, der alle Macht hat. Und dieser Gott ist Mose, mein und ich hoffe auch deine Zuflucht, deine Sicherheit, da wo du geborgen bist, wo du hingehen kannst mit deiner Trauer über einen verlorenen Menschen und wo du Zuversicht und Stärkung findest. Unsere tiefsten innerweltlichen Ängste können wir in der Gemeinschaft Gottes ertragen. Ich sage das nochmals. Unsere tiefsten innerweltlichen Ängste können wir in der Gemeinschaft Gottes ertragen, weil Gott uns trägt. weil er unsere Sicherheit ist. Adonai, Gott, ist nicht nur der Allmächtige, sehen wir hier, sondern er ist auch der Schöpfer. Er hat die Welt geboren, das ist in einem Bild gesprochen. Und wir können mit Gott, dem Allmächtigen und Schöpfer, verbunden sein. Das ist unsere Zuversicht. Gott war schon da, bevor alles andere da war. Gott war von Ewigkeit und bleibt in alle Ewigkeit. Und das stellt eine dritte Eigenschaft Gottes dar. Gesundheit. Gott hat alle Macht. Er hat alles geschaffen und er ist ohne Anfang und Ende. Er ist ewig. Und jetzt ein paar Gedanken zum Wort Ewigkeit. Auf Hebräisch Olam. Olam meint etwas einrollen. Also wenn ich sowas habe, rolle ich das so ein. Und das da, das ist Ewigkeit. Verborgen. Du siehst nicht, was hier draufsteht. Es ist eingerollt. Und Olam ist mehr ein Qualitätsbegriff als einfach ein Zeitbegriff. Ja, es meint auch, es dauert ewig, es hört nie auf, aber es ist ein Qualitätsbegriff. Ewigkeit spricht von Qualität. Das bedeutet, das ewige Leben wird um Welten besser sein als das, was wir jetzt, heute erleben. Darum freue ich mich auf die Ewigkeit. Sie ist noch verborgen, eingerollt, aber sie wird um Welten besser sein, als das wir heute, jetzt erleben. Und vieles ist jetzt ja auch schon schön. All jene unter uns, die zu Gott gehören, haben in dem ewigen Gott ihren Fortbestand. Unser Leben und Handeln ist darum nicht sinnlos, sondern erfüllt durch den allmächtigen, ewigen Schöpfergott, der in uns lebt, der in uns wirkt. Und das gibt uns Wert im Leben jetzt und über den Tod hinaus. Trost, Hoffnung und Zuversicht im Leben und Sterben besteht also darin, dass wir mit dem unsterblichen, ewigen, allmächtigen Gott verbunden sind. Wir sind im Hohe, jetzt steigen wir ein bisschen tiefer hinab. Ich möchte dich noch fragen, hast du deine Zuversicht in Gott, bist du mit ihm verbunden? Verse 3 bis 6. Die sterblichen Menschen lässt du zu Staub werden und sprichst: Kehrt zum Staub zurück, ihr Menschenkinder. Denn 1000 Jahre sind in deinen Augen so kurz wie ein gerade vergangener Tag. Sie sind nicht länger als ein paar Stunden in der Nacht. Du reißt die Menschen aus dem Leben. Sie entschlafen, sie sind so vergänglich wie frisch emporwachsendes Gras, das am Morgen sprießt und blüht und am Abend verwelkt und verdorrt. Ich glaube, das ist unsere Situation. Der Mensch ist vergänglich. In diesen Versen wird die Stellung des Menschen sichtbar. Wir sind ein Stück Staub, Erde mit göttlichen Lebensodem. Enosh, der Mensch auf Hebräisch, heißt wörtlich der Schwache. Ja, der Mensch ist schwach. Gott lässt den Menschen wieder zu Staub werden. Der Tod ist keine eigenständige Macht, sondern ein Diener Gottes. Wir sterben, weil es Gott zulässt, weil es Gott gefällt. Und mit dem Tod wird uns Menschen eine irdische, absolute Grenze gesetzt. Vor Gott sind unsere Jahre nichts. 1000 Jahre heißt es für ihn wie ein Tag, wie ein paar Stunden. Menschsein bedeutet, im Bild gesprochen, ausgesät zu werden, aufzuwachsen, zu blühen, und dann kommt die Abendhitze und fegt alles weg. Und das Ganze in einem Tag. Nichts. Der Mensch ist absolut nichts aus Gottes Sicht. Unser Leben ist so etwas von kurz. Wir sind so schwach. Und wenn man jünger ist, denkt man das nicht. Aber ich bin jetzt schon in einem gewissen Alter und dann merkt man plötzlich, du bist absolut nichts. Es kann dir passieren, dass du auf das Leben zurückblickst und denkst, was habe ich schon erreicht? Was ist schon geworden? Was besteht heute noch? Wonach wird jemand mal noch fragen, was ich gemacht habe? Alles geht vorbei, wir werden alt, krank und sterben. Was ist der Mensch gegenüber Gott? Gott ist allmächtig, Schöpfer, ewig. Und wir? Vergänglich, schwach, Geschöpfe als Staub. Ich glaube, den Gegensatz könnte man nicht besser herausstellen, oder? Wie das Psalm 90 macht. Es ist Wahnsinn. Gott ist so herrlich und wir so schwach. Und der Tod ist dabei nicht nur Strafe für die Sünde, sondern zugleich auch Gnade. Oder Gott sei Dank dauert das verfluchte Leben nicht eine Ewigkeit. Entschuldigung, wie bescheuert muss man sein, eine Pille entwickeln zu wollen, damit wir ewig hier auf dieser Erde leben? Entschuldigung, wenn ich das so deutlich sage. Aber da kann ich nur an den Kopf reichen. Ich möchte niemals ewig auf dieser Erde leben. Das ist eine Katastrophe. Aber wenn du keine Hoffnung hast, dann verstehe ich das. Wenn das alles ist, was du erleben kannst, dann verstehe ich das, dass du hier ewig leben willst. Weil besser als nichts. Aber Gott ist gnädig und lässt uns sterben. Gott sei Dank hat das hier einmal ein Ende. Ich bin so dankbar dafür. Als Menschen empfangen wir unseren Wert nicht als dem, was wir sind und tun, denn das ist erbärmlich. Aber dort, wo wir mit Gott, mit dem lebendigen Gott verbunden sind, bekommt unser Leben einen tiefen, ewig bleibenden Sinn im Hier und Heute. Es ist nicht egal, was du tust auf dieser Welt. Das hat Bedeutung für die Ewigkeit. Ich möchte dich wieder fragen, erkennst du deine Beschränktheit, deine Vergänglichkeit? Wir gehen noch tiefer in die Abgründe unseres menschlichen Seins. Ja, wir vergehen durch deinen Grimm. Wir erschrecken, wenn dein Zorn uns trifft. Du führst dir unsere Vergehen vor Augen. Selbst unsere verborgenen Sünden kommen vor dir ans Licht. Ach, all unsere Tage schwinden dahin, weil dein Zorn auf uns lastet. Wir durchleben unsere Jahre so rasch, als wären sie ein kurzer Seufzer. Gottes Zorn steht der Sünde als Nein entgegen. Wir werden hier an den Sündenfall aus dem ersten Buch Mose erinnert. Der Mensch hat sich von Gott losgelöst. Er wollte gottlos leben und das hat er jetzt davon. Er lebt gottlos. Das ist unsere Sünde, dass wir gottlos leben. Und die Menschheitsgeschichte ist durchzogen seit diesem Moment, seit diesem Sündenfall, getränkt mit Leid, mit Egoismus, mit Habgier, mit Misstrauen, mit Mord und Totschlag. Und wenn wir über Gottes Zorn nachdenken, wenn uns bewusst wird, dass vor Gott nichts verborgen bleibt und wir diese Last erleben, dann kann uns das wirklich zu Tode erschrecken. Die Sünde ist unser Problem, der Grund, warum wir vergänglich und schwach sind. Kann diese Todesangst, dieses Erschrecken heilsam sein? Möchte Gott, dass wir unsere Sündenverfallenheit erkennen, damit wir uns von der Sünde abwenden, von dem Leben ohne Gott, zu einem Leben mit Gott? Ich glaube, wenn wir unsere Verlorenheit wahrnehmen, dann checken wir auch, warum wir einen Retter brauchen. Ohne verloren zu sein, braucht es keinen Retter. Aber Gott hat seinen Sohn Jesus Christus auf die Erde gesandt. Er ist am Kreuz für unsere Schuld gestorben, um uns zu erretten von unserer Verlorenheit. Was ich oft dabei erlebe, ist, dass in Gesprächen Gott auf der Anklagebank sitzt. Warum lässt Gott das zu? Eine altbekannte Frage, schon x-tausendfach gestellt. Warum, Gott, hast du nicht? Und so weiter. Gott auf der Anklagebank. Ich kann diesen Gedanken durchaus verstehen. Vieles in dieser Welt ist für uns nicht nachvollziehbar. Verstehen wir nicht. Aber ist es nicht so, dass in Tat und Wahrheit eigentlich wir Menschen auf der Anklagebank sitzen? Sind nicht wir Menschen schuldig vor Gott? Sind nicht wir Menschen zuständig für das Chaos, das in dieser Welt herrscht? Müssen wir nicht fragen, Mensch, warum tust du das? Gottes Zorn steht gegen unsere Schuld und der Tod ist letztlich ein gnädiges Handeln Gottes. Gott will den Menschen bewusst machen, durch jeden sterbenden Menschen, das Leben ist endlich und du brauchst einen Erlöser. Der Mensch ohne Gott lebt an Gott vorbei. Das ist die Abgrundtiefe des Menschen, die Gottlosigkeit. Paulus sagt in Römer 7, Vers 24, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Leib des Todes? Eine super Frage, finde ich. Ich möchte wieder fragen, fühlst du dich ein bisschen elend? Zwischendurch mal? Ich hoffe es. Ich wünsche dir das, ganz ehrlich. Wir steigen wieder ein bisschen auf. Unser Leben dauert 70 Jahre und wenn wir noch Kraft haben, dann auch 80 Jahre. Und was uns daran so wichtig erschien, ist letztlich nur Mühe und trügerische Sicherheit. Denn schnell eilen unsere Tage vorüber, als flögen wir davon. Wer aber erkennt wirklich, wie gewaltig dein Zorn und dein Grimm ist? Wer begreift, welche Ehrfurcht dir gebührt? Lehre uns bedenken, wie wenig Lebenstage uns bleiben, damit wir ein Herz voll Weisheit erlangen. Ich habe das überschrieben mit Erkenne deine Situation, wir stellen uns der Realität. Es ist immer noch sehr realistisch, dass wir so 70, 80 Jahre leben im Durchschnitt. Ich weiß nicht, ob wir noch viel, viel älter werden. Es wird zwar immer behauptet, aber es gibt auch gegenläufige Tendenzen. Das Leben ist kurz, 70, 80 Jahre. Und dann heißt es, das Leben ist voller Amal. Amal bedeutet Arbeit, Mühe und Last. Oder wie kurz ist doch die unbeschwerte Kindheit. Und selbst die ist für gewisse Kinder schon der Horror. Und dann musst du in die Schule und musst Noten erfüllen und Hausaufgaben erledigen. Und dann musst du arbeiten und Überstunden machen und dann wirst du wieder mal krank. Und. Mühe und Arbeit. Natürlich, es gibt auch viel Schönes, oder? Wir leben in der Schweiz, wir haben es geschafft, durch Wohlstand, durch die Wissenschaft, uns vieles angenehm und erträglicher zu machen. Aber liebe Wohnhafte in der Schweiz, vergesst nicht, wir sind eine Minderheit von der Weltbevölkerung, die so lebt. Viele haben nicht mal ein Klo, viele haben nicht genug zu essen. Da ist dann wirklich Mühe und Arbeit und Not, jeden Tag. Es geht uns extrem gut, aber das ist nicht normal. Wir können sogar von einer Spaßgesellschaft sprechen, aber das ist eine Ausnahmeerscheinung. Und trotzdem, letztlich empfinde ich mein Leben oft auch belastet mit Mühsamen, mit Arbeit. Das Leben fliegt dahin. Vor allem in der Retroperspektive, im Rückblick. Tun wir uns nicht schwer mit dieser Perspektive, mit unserer Sündhaftigkeit, mit Gottes Herrschaft, mit Gottes Gewalt, mit seinem heiligen Zorn? Verdrängen wir solche Gedanken nicht lieber? Wer weiß schon, was nach dem Tod kommt? Es geht ja allen gleich. Es kommt schon gut. Das sind so die Sätze, die ich an Beerdigungen höre. Wer begreift schon, welche Ehrfurcht Gott gebührt? Und wer ist bereit zu lernen und zu bedenken, wie kurz unser Leben ist, damit wir ein Herz voll Weisheit erlangen? Nach meinem Nachdenken als Teenager über den Tod habe ich zu Gott gefunden. Bei ihm habe ich Sinn gefunden für dieses Leben, das so kurz und vergänglich ist. Wie sollen wir im Anbetracht dessen, dass unsere Leben oder unsere Tage gezählt sind, ja, wie sollen wir da leben? Was heißt es, ein weises Herz zu bekommen? Und das führt uns jetzt wieder ins Hoch, das uns zeigt, wie unser Leben hier auf der Erde noch aussehen soll. Und wir lesen noch die letzten Verse, 13 bis 17. Herr, wende dich uns wieder zu. Wie lange hält dein Zorn noch an? Erbarme dich über alle, die dir dienen. Schenke uns schon am Morgen deine reiche Gnade. Dann werden wir jubeln und uns freuen über unser Leben lang. Erfreue uns nun ebenso viele Tage, wie du uns bisher gedemütigt hast. Für die Jahre, in denen wir Schlimmes erleben mussten, gib uns nun gute Jahre. Lass deinen Diener dein mächtiges Handeln erleben. Über ihren Kindern lass deine Herrlichkeit sichtbar werden. So zeigt sich nun an uns die Freundlichkeit des Herrn, unseres Gottes. Gib dem Bestand, was wir mit unseren eigenen Händen tun, ja fördere unserer Händen Arbeit. Also das Beste, was wir tun können in dieser Welt, ist uns an den lebendigen Gott wenden. Mit ihm verbunden sein, mit ihm, unserem ewigen Schöpfergott. Und wer sich bei ihm festmacht, empfängt ein sinnvolles Leben, und zwar jetzt in der Gegenwart und auch über die Gegenwart in alle Ewigkeit hinein. Und Mose bittet Gott, sich ihm wieder zuzuwenden, seinem Volk sich wieder zuzuwenden, seinen Kindern. Ich vermute, Mose kommt aus der 40-jährigen Wüstenwanderung und er bittet Gott um Gnade. Das war eine mühsame Zeit. Und Gnade, worum er bittet, Chesed, ist ein Bundesbegriff. Er appelliert an Gottes Bundestreue. Du hast mit uns, mit Abraham, einen Bund geschlossen. Wende dich uns wieder zu in deiner Gnade, in deiner Treue. Und ich glaube, auf Gottes Gnade können auch wir uns verlassen, weil Jesus Christus mit uns einen Bund geschlossen hat. Jesus hat für unsere Schuld bezahlt. Er ist für unsere Schuld gestorben, weil er gnädig ist, weil er ewige Gemeinschaft mit uns haben möchte. Bei Gott empfangen wir durch Jesus Christus diese rettende Gnade. Er schenkt uns Erlösung. Er erlöst uns von der ewigen Verlorenheit und verbindet uns mit dem ewigen Gott. Und trotzdem wissen um unser mühvolles, beschränktes Leben, können wir fröhlich sein. Können wir uns freuen, können wir das Leben genießen, weil wir wissen, ja für die, die mit Gott verbunden sind, kommt es am Ende wirklich gut. Das ist meine Perspektive. Ich sage das immer wieder mal, ich warte nicht auf die Endzeit. Das ist seit 2000 Jahren. Ich warte auf Jesus Christus. Das ist meine Zuversicht. Das erwarte ich. Können wir uns noch an die Worte von Paulus, Römer 7, Vers 24 erinnern? Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Leib des Todes? Und die Antwort gibt er im nächsten Vers. Dank sei Gott durch Jesus Christus, unserem Herrn. Jesus ist die Lösung. Gott liebt alle Menschen. Und die große Frage ist, wenden wir uns Gott zu, wie Mose das gemacht hat, und empfangen von ihm Segen und Gnade, das ewige Leben in Jesus Christus? Und ich finde es auch interessant, Mose betet, gib uns nun so viele Tage, wie wir leiden mussten, auch Tage der Freude. Und vielleicht bist du schon lange am Leiden. Und vielleicht ist das heute dein Gebet, dass du sagst, du siehst, ich leide schon so lange, schenk mir wieder so viele Tage auch Freude. Und wenn Gottes Erbarmen und Gnade über unserem Leben steht, dann hat das Auswirkungen auf unser Leben. Das erleben wir, dann erleben wir, wie Gott das Werk unserer Hände segnet. Trotz mühevoller Arbeit, trotz Schwachheit, trotz Krankheit, stellt sich Erfolg und Segen ein. Ich möchte dazu 1. Korinther 15, Vers 58 vorlesen, um das zu untermauern. Haltet unbeirrt am Glauben fest. Das möchte ich euch zusprechen, meine lieben Geschwister. Und lasst euch durch nichts vom richtigen Weg abbringen. Setzt unaufhörlich und mit ganzer Kraft euch für die Sache des Herrn ein. Und jetzt kommt's. Ihr wisst ja, dass das, was ihr für den Herrn tut, ist noch wichtig, nicht vergeblich ist. Das wird sich auszahlen. Ich möchte als Abschluss die Möglichkeit geben, zwei Gebete zu sprechen. Das eine Gebet ist für Menschen, die mit Jesus Christus schon unterwegs sind. Und das lesen wir hier vorne. Das Gebet, das Mose gesprochen hat. Und ich möchte dich einladen, wenn du möchtest, dass sich der Herr dir wieder zuwendet und so weiter, was hier steht, ich lese es jetzt nicht nochmals vor, möchte ich dich einladen, einfach dazu aufzustehen und wir werden das Gebet zusammen sprechen, wie man das unser Vater zusammenspricht. Also ich lade dich jetzt ein, wenn du das Gebet mitbeten möchtest, steh doch dazu auf. Wir beten zusammen. Herr, wende dich uns wieder zu. Wie lange hält dein Zorn noch an? Erbarme dich über alle, die dir dienen. Schenke uns schon am Morgen deine reiche Gnade. Dann werden wir jubeln und uns freuen unser Leben lang. Erfreue uns nun ebenso viele Tage, wie du uns bisher gedemütigt hast. Für die Jahre, in denen wir Schlimmes erleben mussten, gib uns nun gute Jahre. Lass deine Diener dein mächtiges Handeln erleben. Über ihren Kindern lass deine Herrlichkeit sichtbar werden. So zeigt sich nun an uns die Freundlichkeit des Herrn, unseres Gottes. Gib dem Bestand, was wir mit unseren eigenen Händen tun, ja fördere unserer Hände Arbeit. Amen. Ihr dürft gerne wieder Platz nehmen. Ich glaube, das ist ein Psalm, ein Gebet, das man nicht nur einmal beten kann. Die Psalmen sind dazu da, immer wieder zu beten. Also überlegt euch, ob das nicht ein Psalm ist, den ihr so mit in euer Gebetsleben hineinnehmt und einplant. Ich möchte an dieser Stelle noch eine zweite Möglichkeit geben zum Beten. Vielleicht bist du heute Morgen hier und Jesus Christus ist noch nicht dein Erlöser geworden. Du hast noch keine persönliche Beziehung mit Gott. Und ich möchte dich einladen zu beten. In Johannes 3, Vers 36 heißt es, wer an den Sohn glaubt, hat das ewige Leben. Wer dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen. Der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Ich möchte dich einladen zu einem ganz einfachen Gebet. Du kannst das innerlich für dich dann mitbeten. Ich lade dich auch ein, dazu aufzustehen. Und ich möchte das kurz vorstellen, das Gebet. Es lautet folgendermaßen: Jesus Christus, mir ist klar geworden, dass ich mein Leben selbst bestimmt habe und durch die Sünde von dir getrennt bin. Das ist die Situation des Menschen. Bitte vergib mir alle meine Sünden. Jesus sagt, oder im ersten Johannesbrief steht, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist Gott treu und gerecht und er vergibt uns all unsere Schuld. Und das ist etwas Wunderbares, wenn man alles kann loslassen, Tabula rasa machen, neu anfangen, Wunderbar. Es geht weiter, das Gebet: Danke, dass du für meine Sünden am Kreuz stellvertretend gestorben bist. Herr Jesus, komm bitte in mein Leben, werde du mein Herr und verändere mich so, wie du mich haben willst. Im Johannesevangelium Kapitel 1, Vers 12 heißt es: Diejenigen, die ihn aufnahmen und an ihn glaubten, denen er gab das Recht, Gottes Kinder zu sein. Also Jesus einladen ins Leben. Vergebung der Sünden, einladen ins Leben. Um das geht es in diesem Gebet. Wenn du ein Kind Gottes werden möchtest, dann lade ich dich jetzt ein, dazu aufzustehen. Ich sehe niemand, deswegen lasse ich das Gebet weg und möchte ein Abschlussgebet sprechen, und dann wäre die Gelegenheit, um Fragen zu stellen. Ja, Vater im Himmel, Herr Jesus Christus, wir danken dir für dein Wort. Und ich finde die Psalmen sowas von genial. Die haben so eine Tiefe, sind so praktisch, lebensnah, sprechen in unsere Tiefen des menschlichen Lebens hinein wie kaum sonst etwas. Wir danken dir, dass wir in dir einen Gott haben, der uns Zuversicht gibt, der ewig ist, der alles geschaffen hat, der allmächtig ist. Und ich danke dir, dass wir bei dir festgemacht sein dürfen. Du bist unsere Zuversicht, du bist unsere Hoffnung. Und über all unserem Versagen steht deine Gnade, dein Bund, den du mit uns geschlossen hast. Ich danke dir von ganzem Herzen für dieses Geschenk und freue mich einfach auf das, was wir mit dir noch hier auf der Erde erleben dürfen. Und auf das, was kommen wird in der Ewigkeit, nach unserem Tod. Amen.